Guten Morgen, ganz herzlichen Dank für den Lobpreis, für die Musik. Alexander, wo bist du? Du bist weggerannt. Ich habe ein Foto von dir mitgebracht. Der Held, der Superheld. Früher habe ich Helden geliebt. Ich habe es geliebt, mich als Held zu fühlen und ich habe es geliebt, wie wir es gesungen haben, so zu tun, als könnte ich über Wasser fliegen, als könnte ich fliegen, als könnte ich, hätte ich Superkräfte, wäre ich Superman. Und ich kann mich noch an eine Begebenheit erinnern. Ich habe mich voll reingesteigert. Ich dachte, ja, ich bin jetzt Superman. Disney hat es mir gesagt, man muss nur fest dran glauben, dann kann ich fliegen. Du musst einen positiven Gedanken haben, du musst an was ganz Tolles glauben, dann kannst du fliegen und musst einfach nur dran glauben, dann wird das auch passieren. Und das natürlich, wenn man spielt, wenn man so in diesem Rollenspiel drin ist, ja, dann will man das natürlich und irgendwann glaubt man richtig fest dran. Ich habe dann auch irgendwann gedacht, okay, jetzt will ich ausprobieren, ich will jetzt fliegen lernen. Aus heutiger Perspektive würde ich meinem Kind später sagen, das muss man nicht über einem Teich testen, das kann man auch über einer Wiese testen. Wenn man glaubt, dass man fliegen kann, ja, dann muss man das auch nicht mit Anlauf über einen Teich machen, sondern man kann es auch über einer anderen Stelle erstmal ausprobieren und versuchen. Die Details erzähle ich jetzt nicht weiter, wie das gelaufen ist, aber bis heute sind das so prägende Momente, die wir vielleicht mitnehmen, wo wir uns denken, ja, das ist das Chaka. Ich will das erleben, ich kann fliegen, ich möchte auf dem Wasser gehen und ich will der Held sein, ich möchte große Sachen erleben. Und ja, dann passiert es, dass wir reinplumpsen, dass wir nass werden, dass wir voll gegen die Wand fahren, dass es schmerzhaft ist. Das passiert ein paar Mal, das passiert immer wieder und irgendwann, da kommt Alex. Alex, das ist ein Foto von dir, ein Heldfoto. Und irgendwann treffen wir dann die Entscheidung, nee, das ist irgendwie, irgendwas ist falsch gelaufen. Woran liegt das? Ja, liegt das an mir? Ja, oder wenn ich von einer großen Konferenz komme, wenn ich nach einer Predigt komme und sage, ja, wir sind furchtlos, wir verändern die Welt, wir tun große Wunder und so weiter, wir steigern uns da richtig rein und sagen, genau, wir sind diejenigen, die das Land einnehmen und so weiter. Und dann kommt wieder dieser ernüchternde Moment, wo man auf den Boden klatscht und sagt, irgendwie ist es doch nicht so gelaufen, wie es am Anfang gedacht war, wie es mir gewünscht hatte, wie ich angefangen hatte, voller Euphorie und so weiter. Dann stelle ich mir die Frage, okay, wo ist das Problem? Manche Theologen sagen, Wunder war alles zur Zeit der Bibel, das war alles damals, das gibt es heute alles nicht mehr. Ich glaube nicht daran, man muss nämlich einfach mal ein paar Menschen fragen, die Wunder erlebt haben, dann ist die Frage ganz schnell vom Tisch. Also es kann nicht an der Situation, an der Zeit liegen, dass Wunder heute nicht mehr passieren. Ich glaube, dass Wunder heute passieren. Und manche Leute sagen, okay, dann gibt es jetzt die Komponente Gott oder ich. Manche Leute sagen, okay, Gott macht das heute halt nicht mehr. Gott ist irgendwie ja ein bisschen eingeschlafen oder ich bin ihm egal oder was. Glaube ich auch nicht. Die Bibel ist da ganz klar. Die Bibel sagt, Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist derselbe im Alten Testament. Er ist derselbe heute. Und dann ist noch die Komponente ich. Und ganz viele machen den Fehler und denken, ich bin nicht gut genug. Ich muss erst das und das erreichen. Ich bin nicht heilig genug. Ich bin nicht der Pastor. Ich bin nicht der Super-Evangelist. Ich bin nicht der Missionar. Deshalb werde ich auch niemals so etwas erreichen. Deshalb brauche ich mich nicht anstrengen. Oder ich muss mich erstmal anstrengen, um irgendwas zu machen und irgendwas zu erreichen, dass Gott mich gebrauchen kann. Und das sind so verschiedene Dinge, die einem durch den Kopf gehen, die mir durch den Kopf gegangen sind, die einfach unreflektiert waren, unreflektiert sind. Und da möchte ich einfach uns heute noch mal ein bisschen mit auf einen Gedankengang nehmen, weil das ist genau das, was Gedanken sind, die uns Angst machen vor Schritten. Es geht heute um das Thema auch Risiko, die Bereitschaft, Risiken eingehen, aber nicht so ein Risiko eingehen wie, ich springe jetzt über den Teich und mal gucken, was passiert, sondern was heißt das, Risiken einzugehen? Was heißt es, auf dem Wasser zu laufen, was wir gesungen haben? Was bedeutet das? Ein erster Aspekt, der mir dabei wichtig geworden ist und deutlich geworden ist, ist, es passieren nicht Wunder, weil wir eine bestimmte Zauberformel haben oder weil wir irgendeine bestimmte Handlungs Abfolge geleistet haben und dann tut Gott Wunder. Es liegt nicht an uns. Also Gott tut nicht Wunder, weil wir irgendwas Bestimmtes, eine Kombination erfüllt haben, wie wir das in vielen Filmen denken, dass so irgendwie das der Schlüssel ist zum Erfolg. Sondern ein Schlüssel, den ich gelernt habe für mich, ist ein Perspektivwechsel, ist ein Umdenken. Und zwar ist mir der Bibelvers 1. Korinther 14, Vers 12 aufgefallen, wo Paulus schreibt an die Korinther, wir werden heute noch weitere Stellen aus dem Korintherbrief lesen, noch zwei weitere. Paulus ist ein kluger und schlauer Mann und er schreibt den Korinthern einen Brief, eine Gemeinde in Korinth und sagt, da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr die Gemeinde erbaut. Das ist das Erste, was mich getroffen hat oder die erste Idee, dass ihr die Gemeinde erbaut. Das ist bei mir hängen geblieben. Also es geht nicht darum, dass Gott etwas tun möchte für mich, dass ich der Held bin, sondern Gott möchte etwas tun durch mich, dass ihr die Gemeinde erbaut. Wir wollen, dass ich der Held bin. Ich möchte, dass ich der Held bin, dass ich der Alex bin. Ich möchte der Held sein, der angebetet wird. Aber Gott möchte das nicht. Gott möchte nicht Dinge für mich, ja, in erster Linie tun, sondern durch mich die Gemeinde segnen. Und das ist was ich gelernt habe, dass ich halt nicht der Held, der Perfekte sein muss, sondern ja, ich schaue immer auf die anderen und denke, die anderen sind alle besser, aber Gott hat etwas in mich hineingelegt, womit ich die Gemeinde segnen kann. Und das heißt auch gleichzeitig, dass es nicht gut ist, wenn ich mich von der Gemeinde abspalte und isoliere. Einerseits kann ich dann jemanden, der in der Gemeinde ist, kann ich den nicht segnen. Und andererseits kann ich nicht gesegnet werden durch den anderen, der in der Gemeinschaft, in der Gemeinde ist. Also das, was Gott uns gegeben hat, ist für den anderen, für die Gemeinde. Deshalb ist es mir so wichtig, so einen Perspektivwechsel, dass ihr ja, das auch für euch aufnehmt. Ja, die Gaben sind nicht für mich, dass ich der Held bin, sondern für die Gemeinde. Die Gemeinde ist der Leib Jesu, das ist Gottes Braut. Und dafür ist die Gabe da, ist das Wunder da. Das Zweite, was mich in dem Vers getroffen hat, ist, da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, ist das Wort bemüht. Und zwar, warum? Warum bemühen die Leute sich um die Gaben des Geistes? Eine Gabe ist ein Geschenk, eine freiwillige Sache. Gott gibt das nicht, weil wir irgendwas getan haben, irgendwas geleistet haben. Also kann es auch irgendwie nicht wirklich sein, dass man irgendwie was leisten kann, um eine Gabe zu bekommen als Gegenleistung. Aber trotzdem steht hier bemüht. Und ich habe mich gefragt, was Paulus meint mit bemüht. Warum steht da bemüht? Und das hat mich dazu geführt, dass ich noch mehr geforscht habe, was Paulus damit meint. Was meint er mit bemüht? Das ist der erste Schritt. Wie hat Paulus angefangen, Gaben zu entdecken? Der erste wichtige Punkt für euch, nicht für dich, sondern durch dich. Und der Vers oder die Bibelstelle, die ich gefunden habe, die Paulus den Korinthern schreibt im selben Brief, wie er angefangen hat. Ich kam als schwacher Mensch zu euch. Ich war zurückhaltend und ängstlich. Meine Botschaft, meine Predigt waren schlicht. Ich gebrauchte keine klugen Worte und versuchte auch nicht, euch zu überreden, sondern die Kraft des Heiligen Geistes hat unter euch gewirkt. Und das ist auch mit ein Grund, warum ich mir erlaube, hier zu stehen. Weil ich nicht der Rhetoriker bin, weil ich nicht der Tolle bin, aber ich glaube, dass der Heilige Geist heute unter euch wirkt und dass er das tun möchte. Paulus war auch derjenige, der gesagt hat, okay, ich war schwach, ich war ängstlich, ich war schüchtern, ich war nicht qualifiziert, habe mich nicht qualifiziert gefühlt, meine Predigten waren nicht rhetorisch herausragend. Ich habe keine tollen Worte gebraucht, um euch zu überreden, es war kein Marketingkonzept dahinter. Sondern der Heilige Geist hat gewirkt. Das ist ein Geheimnis. Der Heilige Geist hat gewirkt. Gott liebt, ja, wenn wir in dem, so wie wir sind, uns darauf einlassen, als Versager, als schwache Menschen uns trotzdem darauf einzulassen. Und eine zweite Stelle, die ich gefunden habe, da geht es um zerbrechliche Gefäße. Und ich möchte vorher einmal das Wort zerbrechliche Gefäße erklären. Und zwar ist das ein Bild. Wie hat man früher seinen Schmuck versteckt? Als allererstes, ja, also es gab noch nicht so die Bank, das Banksystem und so weiter wie damals. Und wenn man schnell mal irgendwie seinen Goldbarren oder seinen Edelstein oder was brauchte, dann musste man natürlich schnell rankommen. Das Erste, was die Leute gemacht haben, dass das niemand findet oder da so schnell rangeht, man tut seinen Klunker in eine teure Ming-Vase, in eine tolle Vase, in ein großes Gefäß, wo man schnell nicht so schnell rankommt und wo die Leute Respekt vor haben. Das Problem bei der Sache ist, dass diesen Schatz, wenn ein Räuber kam, dann haben sie natürlich diese Vase geklaut, dieses teure Ding, und dann war die Rücklagen waren weg, der Schmuck war weg und die Vase war weg. Und was die Leute daraus gelernt haben, war, ich tue meine Brosche nicht in eine tolle Vase, in ein tolles Gefäß, sondern in ein altes, zerbrechliches Gefäß, was irgendwo in der Ecke liegt. Tolles Versteck, ja, wenn ein Räuber kommt, dann nimmt er halt diese teure Vase, aber wenigstens bleiben meine Rücklagen. Der Schatz, das, was mir wirklich am Herzen liegt, der emotionale Wert, das liegt da wirklich in diesem unscheinbaren Gefäß. Aber das ist das, was wirklich mir am Herzen liegt, was mir wirklich wichtig ist, was mein emotionaler Wert ist und so weiter. Also dieses Bild gebraucht Paulus und beschreibt damit uns. So ein Bild von zerbrechlichen Gefäßen, Tongefäßen, einfachen Gefäßen, unscheinbaren Gefäßen. Doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in unseren schwachen Körpern. Denn so kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht durch unsere eigene Kraft ist. Von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Durch das Leiden erfahren wir am eigenen Leib ständig den Tod von Christus, damit auch sein Leben an unserem Körper sichtbar wird. Gott liebt ängstliche, schwache, zerbrechliche Gefäße. Mit solchen Leuten arbeitet Gott, mit solchen Leuten, solche Leute liebt Gott. Nicht mit den tollen, hochpolierten, großen, starken. Es gibt viele Stellen in der Bibel, die genau dieses belegen. Ja, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Im Alten Testament, so spricht der Herr zu Zerubabel, nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Also nicht durch meine Kraft, nicht, dass ich der Superheld bin, ja, sondern durch meinen Geist, ja, der in dem kostbaren Gefäß ist, soll es geschehen. Und durch unsere Schwachheit, durch unsere Zerbrochenheit und Zerbrechlichkeit soll Gott sichtbar sein, soll Gott erkennbar sein. Was ist deine Qualifikation, um in den Himmel zu kommen? Die Qualifikation, um in den Himmel zu kommen, ist es nicht zu sagen, ich habe alles erreicht, achtmal in 2 Monaten oder 4-mal im Monat gehe ich in den Gottesdienst, ich mache das, ich bin getauft, ich bin konfirmiert, ich gehe in die Kinderstunde, ich arbeite mit, ich mache bei Rooted mit, ich bin ganz toller. Das ist das nicht dein Ticket in den Himmel. Das ist nicht dein Ticket zum ewigen Leben. Dein Ticket zum ewigen Leben ist Zerbrochenheit und zu sagen, ich kann es nicht. Gott hat mit vielen Versagern aus unserer Perspektive gearbeitet, mit ängstlichen Leuten, mit Leuten wie Paulus, mit Leuten wie Mose, der nicht sprechen konnte, mit Leuten, die ihn verraten haben, mit Mördern, mit Versagern hat er gearbeitet. Aber die Qualifikation ist nicht, dass sie irgendwas Tolles gemacht haben, sondern dass sie ihre Zerbrochenheit, ihre Fehler anerkannt haben und Gott zur Verfügung gestellt haben. So wie Gott dich ruft, so wie Gott dich nennt, ist das nicht so, wie du dich nennst. Es heißt nicht, du bist ein Versager. Gott sieht gar nicht den Versager in dir. Das ist der Teufel, der den Versager in dir sieht. Er nennt dich bei dem, was schlecht in dir ist. Gott nennt dich bei dem, was er in dich reingelegt hat. Er nennt dich bei deinem Namen. Also Gott liebt es nicht, mit Versagern zu arbeiten, sondern Gott liebt es, ja, einfach deinen Namen zu nennen und dich zu nennen, so wie er dich geschaffen hat. lass es mal auf dich wirken. Versager kennen ihre Schwächen, kennen ihre Todsünden und trotzdem gebraucht sie Jesus. Der Teufel definiert dich nach deinen Schwächen, nach deinen Fehlern, nach deiner Zerbrechlichkeit, aber Gott sieht den Schatz, der in dir ist. Und mir geht es oft so, genau, dass ich merke, ich bin ein Versager und ich mache hier Fehler, ich bin schlecht, ja, und dann mache ich mir wieder Gedanken, ich bin schlecht und das ist schon wieder eine Sünde, dass ich mir Gedanken mache, dass ich schlecht, denn Gott denkt ja wieder gut über mich, also geht es, ist ein Teufelskreis. Ich denke, ich bin ein Versager, aber ich darf nicht denken, dass ich ein Versager bin, weil das ist ja Sünde, weil Gott mich anders sieht. Ich bin ein Selbstzweifler und auch dafür, auch das ist eine, ja, das ist das, was Gott einfach sagt, du bist trotzdem willkommen, auch wenn du denkst, du bist ein Versager. Und du dich da schlecht fühlst, dass du denkst, dass du ein Versager bist, ja, du bist trotzdem willkommen bei Gott. Du bist, es gibt nichts, was dich disqualifiziert von der Nähe und von der Liebe Gottes. Und das ist etwas, was wir vielleicht einmal gehört haben, einmal verstanden haben, aber es muss immer wieder erneuert werden. Gott liebt Versager. Was bringt dich dazu, dass du bereit wirst, Risiken einzugehen, dass du bereit bist, ja, dich gebrauchen lassen von Gott? Gott ruft dich bei deinem Namen und nicht als Versager. Du darfst Fehler machen, du darfst schwach sein. Und säkulare Literatur bestätigt das. Was ist das Beste, um jemanden zu lähmen, um ein Kind in der Schule zu lähmen, wenn es Angst hat? Wenn es Angst hat, Fehler zu machen, wenn es gedenkt, es ist schlecht, es ist nicht gut genug. Das ist der beste Garant dafür, dass ein Kind sich nicht entwickeln kann. Wenn ein Kind Angst hat, wenn ein Kind Angst hat, Fehler zu machen und wenn ein Kind merkt, es ist nicht perfekt. Und genauso gilt das auch für uns, wenn wir Angst haben, dass wir nicht Fehler machen dürfen, dass wir perfekt sein müssen, dass wir so sein müssen wie X, Y, Z, ja, dann haben wir Angst, die uns lähmt und das bringt uns nicht voran. Das ist nicht, was Gott möchte. Und das ist das, was der Teufel uns immer wieder einreden möchte, genau das, dass wir gelähmt sind, dass wir nicht vorangehen können, dass wir nicht Reich Gottes bauen können. Dass wir nicht so werden können, dass wir nicht diesen Schatz heben können, den Gott in uns reingelegt hat. Das ist das, was der Teufel uns immer wieder sagt. Wir benennen Menschen nach dem, was sie schlecht gemacht haben. Gott benennt dich beim Namen und sagt, du bist mein geliebtes Kind, ich habe dich gemacht, ich habe einen Wert in dich gesehen, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Ich möchte in enger Beziehung, leidenschaftlich in deiner Nähe sein. Gott liebt dich so sehr, ja, er ist ein Vater, der seinen Sohn tötet, um dir zu zeigen, dass er dich liebt. Er liebt dich so sehr. Und es geht nicht darum, dass wir Leute für den Verein, für die Gemeinde hier gewinnen wollen, dass wir als Gemeinde wachsen. Es geht um dich. Gott liebt dich so sehr. Es geht nicht darum, dass du dein Gesicht wahrst. Es geht darum, dass Gott dich heute wieder neu vor eine Entscheidung stellt. Nimmst du das an? Bist du ein Versager vor mir? Bist du schwach vor mir? Erlaubst du das? Es gibt Leute, die diese Entscheidung vielleicht noch nie getroffen haben. Es gibt vielleicht Leute, die diese Entscheidung 100.000 Mal getroffen haben. Aber ich glaube, dass es jedes Mal eine neue Entscheidung braucht, jeden Tag neu. Es ist nicht so, als ich meine Frau geheiratet habe, hier ist der Ehering, zu sagen, so, ich entscheide mich für dich, das reicht jetzt für die nächsten 100 Jahre. Sondern es ist eine Beziehung, die jeden Tag neu eine neue Entscheidung braucht. Deshalb möchte ich jeden hier heute einladen, diese Entscheidung heute neu zu treffen, dass du dein Versagen, deine Schwäche, das, was der Teufel dir immer wieder reinreden will, reingrätschen will, dass du dazu stehst. Denn das ist die einzige Möglichkeit, um dem Teufel die Macht über dich zu nehmen. Denn ja, du wirst immer wieder außerhalb dieser Gemeinde, anderen Gemeinden wirst du hören, was du alles nicht gut kannst. Du wirst es dir selber einreden. Du wirst an deinen Fehlern, an deinen Zweifeln definiert. Aber hier ist nicht der Ort. Gott definiert dich nach deinem Wert, nach dem, was er in dich reingelegt hat. Und die Möglichkeit, die einzige Möglichkeit, diesen Teufelskreis durchzubrechen, ist zu sagen, oh ja, ich habe Fehler. Ich brauche Vergebung. Ich bin nicht perfekt. Ich bin nicht besser als andere, aber indem ich zugebe, bin ich besser dran als andere, weil ich eine Hoffnung habe, weil ich ewiges Leben bekomme. Und ich kann hier mit einer ganz anderen Perspektive, mit einer ganz anderen Hoffnung, mit einer ganz anderen Selbstbewusstsein durch die Gegend laufen und sagen, ja, ich bin nicht perfekt, ich muss nicht perfekt sein. Gott arbeitet mit Versagern aus meiner Perspektive, aber er kann viel Größeres tun. Und das ist, was der Vers gesagt hat. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in unseren schwachen Körpern. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Dafür ist es da. Gott arbeitet mit Leuten wie mir, mit schwachen Leuten, nicht mit den großen, starken, mit den perfekten, mit denen, die alles wissen, die alles können, die alles haben. Für die ist Gott irgendwer. Ja? Aber diese Leute verpassen so viel. Du bist gesegnet, dir geht es richtig gut, wenn du erkennst, ich bin schwach, ich brauche Gott, ich bin nicht perfekt. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Gott ist nicht für die Starken, für die Großartigen gekommen, sondern genau für dich, wenn du es für dich annimmst. Ich brauche Gott, ich bin nicht perfekt. Und ich will auch nicht den Anschein darstellen, dass ich perfekt sein muss, weil ich es nicht kann. Das ist ein Rennen, was du nicht gewinnen kannst. Und die Einladung gilt heute an dich, das anzunehmen und zu sagen, ja, Gott, ich bin nicht perfekt. Das ist ein tägliches auf die Knie gehen und zu sagen, ja Gott, ich ordne mich dir unter. Gott, ich ordne mich dir unter. Ich erkenne meine Unvollkommenheit und meine Zerbrochenheit an. Gott, gib mir dein Leben. Gib mir dein Ja, deine Würde, gib mir deinen Heiligen Geist, diesen Schatz, der in diesem zerbrechlichen Gefäß wohnen soll. Und zeig mir, wie ich nach deinen Prinzipien, nach deinem guten Plan leben kann. Das ist der Weg zum ewigen Leben. Der Weg zum ewigen Leben ist keine Gemeindemitgliedschaft, keine Mitarbeit, kein irgendwas. Und dazu lade ich dich leidenschaftlich herzlich ein, weil es ist die beste Entscheidung, die man in seinem Leben treffen kann. Es ist eine Entscheidung, die man immer wieder neu treffen kann und sollte. Und zu der ich dich heute einladen möchte, sprich dieses Gebet mit mir zusammen, wenn du sagst, ja, ich möchte mich Gott zur Verfügung stellen, ich brauche das jeden Tag neu. Und wenn heute das erste Mal ist, dass du dieses Gebet sprichst, dann herzlichen Glückwunsch dazu, das ist die beste Entscheidung für dich. Und wenn du da noch mehr Gesprächsbedarf hast, dann sprich mit mir, sprich mit Leuten hier aus der Gemeinde, weil das ist das, was jeder sich von Herzen für jeden Menschen hier wünscht, der hier in den Raum kommt und dass er Gott begegnet und merkt und sagt, ich bin nicht perfekt, ich bin nicht vollkommen, ich brauche Vergebung, ich brauche Gott, weil alleine schaffe ich es nicht. Ich lade dich ein, dieses Gebet zu sprechen. Steht doch einfach dazu auf, ja, Vater, wir stehen vor dir und wir sagen einfach, wir sind nicht perfekt. Wir machen Fehler. Wir brauchen dich. Wir denken manchmal, wir können alleine übers Wasser fliegen. Wir sind die Superhelden, aber wir haben Angst, wenn wir Risiken eingehen müssen, wenn wir vor irgendwelchen Herausforderungen stehen. Und genauso wie Paulus, der hat auch alle Angst gehabt, er hat alle Emotionen durchlebt, aber er hatte etwas, was größer war als das. Und das bist du, Jesus. Du bist größer als die Angst. Du hast die Angst besiegt und die Angst ist nicht das, was uns definiert, sondern die Würde und die Liebe. Jesus, du bist dafür gestorben, dass wir keine Angst mehr haben möchten. Vater, du hast deinen Sohn töten lassen, damit wir diese Angst nicht mehr haben müssen und einfach diesen Weg wieder, dass die Beziehung zu dir wieder frei ist. Vater, ich danke dir dafür, dass der Weg zu dir frei ist. Und wir möchten das annehmen, einfach nur daran glauben, dieses Annehmen, dieser Glaube daran, dass du, Jesus, für mich gestorben bist. Das ist das Ticket in den Himmel, das ist das, was du dir wünschst, dass wir anerkennen, dass wir nicht perfekt sind, sondern dass wir dich brauchen. Wir brauchen dich jeden Tag neu, wir möchten jeden Tag neu mehr lernen, wie du bist, wie groß du bist, dass du perfekt bist, nicht wir sind perfekt, du bist Gott, nicht wir sind Gott. Und du nimmst all unsere Angst und all unsere Fehler weg und sagst, dafür, Jesus, bin ich, Jesus sagt, dafür bin ich gestorben. Wir nehmen das an und nehmen das wieder neu an und sagen, Jesus, wir stellen uns unter deine Prinzipien, mach das, was du möchtest mit uns.